ganz herzlich willkommen zum katholischen Podcast Himmelklar. Mein Name ist Verena Tröster und wir lassen hier Menschen zu Wort kommen, die in der katholischen Welt etwas zu sagen haben. Heute ist das die Domeremitin Elisabeth Beckers. Sie ist 72 Jahre alt, hat ein bewegtes, privat und beruflich bewegtes Leben hinter sich. Und vor 2 Jahren trifft sie den mutigen Entschluss, auf einen Ruf Gottes, wie sie es beschreibt, zu vertrauen und als Eremitin direkt neben den Paderborner Dom zu ziehen.
Ich habe es gar nicht gewagt, jemand zu erzählen, selbst meinen Kindern nicht, meinen Sohn nicht, weil ich hatte mir vorher in eine Wohnung eingerichtet, die meinem Alter entspricht, wo ich auch wirklich alt werden wollte, und dachte nicht, dass ich mein Leben noch mal so verändern würde.
Doch das tat sie. Mit 70 Jahren ließ sie sich vom Metropolitankapitel in Paderborn im engsten Kreis als Domeremitin segnen.
Ich konnte nicht anders. Es hat Tag und Nacht in mir gebetet, gerufen. Es hat mich erfüllt und ich wusste, Gott will mich an diesem Platz.
Elisabeth Beckers erzählt, ihre Söhne konnten das zu Beginn nicht ganz nachvollziehen.
Die haben gesagt, Mama, bist du verrückt. Du forderst uns so heraus, immer wieder etwas Neues. Aber mein ältester Sohn hat dann gesagt, eigentlich kenne ich es von dir nicht anders. Du hast dich dein Leben lang verrückt. Warum nicht auch diesen Schritt?
Warum nicht auch diesen Schritt? Heute engagiert sich Elisabeth Beckers für obdachlose und suchtkranke Menschen in der Stadt, macht im Dom regelmäßig ein Zeitgeschenk, wo sie Menschen zuhört, ist Exerzitienbegleiterin und ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein Gespräch, Frau Beckers. Ganz herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Das mache ich sehr gern, Frau Fröß.
Wenn ich Domeremitin höre, dann stelle ich mir das folgendermaßen vor. Ich habe so ein Bild im Kopf, Sie leben in einer ganz, ganz kleinen Wohnung direkt am Dom, komplett abgeschieden von anderen Menschen. Sie sprechen ganz wenig, meditieren viel, beten wahrscheinlich viel, leben asketisch. Stimmt irgendwas von meiner Vorstellung?
Ja, das Meditieren und Beten kann ich unterstreichen, aber alles andere ist weit daneben.
Erzählen Sie uns, wie leben Sie?
Ich lebe tatsächlich in einem kleinen Rallenwurm, direkt am Dom, sogar einer Kapitelswohnung, die damals frei war. Es war damals nicht mein Wunsch, hierher zu ziehen. Ich habe vorher ganz anders gelebt. Ich bin Mutter, Großmutter, war zweimal verheiratet und habe in der Nähe meiner Enkelkinder gelebt, für die ich auch da war, hier in einem Vorort von Paderborn. Aber war immer dem Dom schon sehr verbunden, also seelsorgerische. Mhm. Und dann ist mir diese Wohnung, und jetzt auch gleich angeboten worden, ja, aus einem Unterbewusstsein heraus. Ich sage immer, deswegen war der Heilige Geist im Spiel. Ich konnte gar nicht anders als diesem Ruf folgen und habe alles aufgegeben, was ich vorher hatte. Und bin tatsächlich dann innerhalb von ein paar Wochen hierher gezogen.
Jetzt ist es so, das Eremitentum, das gehört zu den ältesten Formen gottgeweihten Lebens. Was ist Eremitensein für Sie? Was bedeutet Ihnen das?
Eremitin hier am Dom bedeutet für mich, so wie andere Eremiten vielleicht im Wald leben oder in der Natur leben, lebe ich hier in und unter der Schöpfung Mensch. Die Menschen hier am und im Dom und die mich hier besuchen, mit denen ich ständig in Kontakt bin, das sind für mich Gottes Geschöpfe, unter denen ich wirke, mit denen ich wirke und denen ich auch sehr nah bin, vom Herzen her sehr nah bin. Und alle anderen Menschen, es sind nicht nur die Menschen am Rande der Gesellschaft, es sind die Besucher im Dom, in den Gottesdiensten, es sind auch die Kleriker. Es ist eigentlich das Rundum-Paket, was ich hier am Dom aufhält, die wirklich, ja, die ich im Auge behalte, aber auch im Herzen trage, die ich im Gebet begleite und auch in meinem täglichen Meditieren.
Sie sind, was diese Position oder Ihr Leben angeht, einem inneren Ruf gefolgt. Können Sie uns erzählen, wie klang dieser Ruf in Ihrem Inneren? Kann man das beschreiben?
Also der letzte Ruf hier als Eremitin oder überhaupt hierher zu ziehen, war tatsächlich wie ein inneres sein zu Gott. Es hat mich im Herzen, im Bauch bewegt. Ich habe es gar nicht gewagt, jemand zu erzählen, selbst meinen Kindern nicht, meinen Sohn nicht, weil ich hatte mir vorher in eine Wohnung eingerichtet, die meinem Alter entspricht, wo ich auch wirklich alt werden wollte, und dachte nicht, dass ich mein Leben nochmals so verändern würde. Ich konnte nicht anders. Es hat Tag und Nacht in mir gebetet, gerufen. Es hat mich erfüllt und ich wusste, Gott will mich an dem Ort. Und deswegen habe ich dann Ja gesagt. Und nachdem ich ein halbes Jahr oder ein knappes halbes Jahr hier war, habe ich gemerkt, zu all dem brauche ich noch einen Segen. Und deswegen war da meine Anfrage an das Metropolitankapitel, ob sie mir einen eremitischen Segen geben, weil ich hier ja nicht in einer Gemeinschaft lebe, sondern in ja alleine, in eremitisch alleine zurückgezogen und trotzdem mittendrin. Und dieser Segen ist mir dann vom Kapitel erteilt worden. Da war dann auch mein ältester Sohn dabei. Und das war eigentlich so meine Erfüllung, fast wie eine Hochzeit mit Gott.
Sie sagen, Ihr Sohn war dabei, zwei Söhne haben Sie. Wie stehen Ihre Kinder zu dem Ganzen? Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht auch mal sagen, Mama, spinnst du, was machst du da eigentlich?
Die haben nicht nur gesagt, Mama, du spinnst, die haben gesagt, Mama, bist du verrückt. Du forderst uns so heraus, immer wieder etwas Neues. Aber mein ältester Sohn hat dann gesagt, eigentlich kenne ich es von dir nicht anders. Du hast dich dein Leben lang verrückt. Warum nicht auch diesen Schritt?
Wenn Sie sagen, Sie leben da in Ihrem Reihenhäuschen direkt neben dem Paderborner Dom, ich habe das gegoogelt, Ihre Adresse, das sind ja tatsächlich nur 10 Meter vom Dom entfernt, dann verbringen Sie aber eben auch sehr viel Zeit im Dom und sagen, das eigentliche Zuhause ist der Dom. Sie sind da bei der Liturgie anzutreffen, sagen, das sei auch Ihre Kraftquelle. Was ist da für Sie nochmal ganz klar auch die Unterscheidung zu einem Ordensleben? Oder anders gefragt, warum haben Sie sich nicht dafür entschieden? Denn die Gemeinschaft, die brauchen Sie ja doch auch. Die ist Ihnen doch sehr wichtig, hört man raus.
Gemeinschaft ist mir wichtig, aber Ordensleben, dafür ist mein Leben, wie mein Sohn schon sagt, viel zu verrückt gewesen. Ich war zweimal verheiratet. Meine Männer sind beide gestorben mittlerweile. Ich habe ein ganz lebendiges Leben gehabt. Ein Ordensleben war für mich nie eine Option. Aber mich Gott zu weihen, also Gott war immer schon, und besonders Jesus, mein Freund an meiner Seite. Schon als Kind habe ich ihn mir in mein Herz geholt. Und wenn es mir mal schwer ums Herz war, schon als Kind oder auch in späteren Jahren, konnte ich mit ihm halt eins besprechen, mit ihm alles austauschen, und ich wusste, er ist an meiner Seite. Und nach meinem ja fast schwersten Schicksalsschlag, da war ich gerade Mitte 30, da hatte mein erster Mann einen schweren Unfall zusammen mit unserem jüngsten Sohn im Auto. Er ist seit der Zeit, er hat den überlebt, aber war noch 28 Jahre schwerstbehindert. Und damals kam mir sofort ein Psalm in den Sinn, im Psalm 139, der mir bis heute Begleiter ist. Ohne diesen Psalm 139, der wirklich mein Leben erfüllt. Bei dir bin ich geborgen, ob ich sitze oder stehe, du weißt um mich. Ja, ich weiß um Gottes Liebe zu mir. Und manchmal sage ich ein bisschen lapidar, wir sind ja miteinander so sehr verbunden, eine gegenseitige Liebe. Ich fühle mich von ihm geliebt, weiß mich von ihm geliebt, aber ich glaube, er spürt auch täglich meine Liebe zu ihm. Das, was mich durchs ganze Leben trägt.
Wenn Sie von diesen Schicksalsschlägen erzählen, also Ihr erster Mann hatte diesen Unfall, Sie haben ihn sehr viele Jahre gepflegt, auch Ihr zweiter Mann ist verstorben, große Brüche in Ihrem Leben. Haben Sie das Gefühl, in diesen Zeiten sind Sie Gott noch mal näher gerückt? Weil es kann ja auch umgekehrt passieren, dass man dann sagt, warum ich schon wieder? Warum muss schon wieder mir das passieren? Dass man so damit hadert und ja erstmal einen Schritt vom Glauben zurücktritt.
Ja, ich kann die Menschen gut verstehen, die ja erstmal Schritt und Glauben übertreten. Mir ist es einfach geschenkt. Vielleicht ist es Gnade, vielleicht ist es einfach auch die Liebe, die uns immer verbunden hat, dass ich wusste, nur bei ihm bin ich geborgen, nur er kann mich da durchführen. Und ich habe selten resigniert, sondern habe viel, viel Tränen vergossen, habe auch manchmal mit ihm gehadert und trotzdem bin ich weitergegangen in der ganz festen Überzeugung, er trägt mich durchs Leben, er wird mich auch durch diese engen Türen, durch diese Herausforderung führen.
Würden Sie sagen, das spielt auch mit eine Rolle dafür, dass Sie sich doch sehr selbstbewusst als 72-jährige oder damals 70-jährige Frau diese Aufgabe selbst gesucht haben, Domeremitin zu sein, weil Sie vorher ja sich sehr, sehr viel um andere gekümmert haben, so wie alle Mütter das natürlich tun, aber dann auch als Erzieherin. Sie hatten ein sehr, sehr turbulentes Leben immer, haben sehr, sehr viel für andere gemacht. Und ist das jetzt vielleicht auch im Rentenalter so ein bisschen die Antwort, nee, jetzt geht's um mich, jetzt gucke ich wirklich nur noch darauf, was ich gerade will?
Es geht überhaupt nicht um mich. Ich glaube, dieses turbulente Leben, was Gott mir geschenkt hat, und ich betrachte es wirklich als Geschenk, ich sage immer, das ist mein Lebensstudium. Aus der Liebe, die mir geschenkt ist, durfte ich so viele Erfahrungen machen und nicht nur Erfahrungen machen, in denen ich eben stecken geblieben bin, sondern mit denen ich weitergehe. Und diese Erfahrungen sind wie ein Lebensstudium, das ich auch mit anderen Menschen teilen kann. Ich habe gerade im Ort Exerzitien geleitet, wieder eine Begleitung, die mir zurückgemeldet habe, wenn ich mit dir spreche, du weißt, wovon ich spreche. Ich fühle mich bei dir ernst genommen und aufgehoben und ich brauche nichts erklären. Und das liegt eben daran, dass ich in allem oder dass mir in allen eigene Erfahrungen geschenkt wurden, vom Missbrauch bis zum schwersten Unfall, bis zu einer Krebserkrankung, die ich durchlebt habe, bis dem Umgang mit Drogenabhängigen, weil mein Sohn drogenabhängig war, viele Jahre. Also es ist eigentlich mir eine Fülle an Leben geschenkt worden, die mir so hautnah geschenkt worden ist, dass ich heute aus meinem Gottvertrauen, was mir geholfen hat, auch diese schweren Zeiten zu durchleben, im wahrsten Sinne des Wortes zu durchleben, nicht daran zu sterben oder aufzugeben, mir die Kraft geben, den Menschen, die mit Schicksalsschlägen kommen, zu mir, die ich begleite, anzunehmen und zu wissen, wovon redet ihr. Ich weiß, und daran kann ich.
Also ganz lapidar gesagt, es gibt ja diesen Spruch, man muss eine Zeit lang in den Mokassins des Indianers gelaufen sein, um ihn wirklich verstehen zu können. Also alle Erfahrungen, die Sie gemacht haben, helfen Ihnen heute.
Haben Sie wunderbar auf den Punkt gebracht.
Jetzt ist es aber ja so, in der Begleitung von Menschen, Sie bieten ja zum Beispiel auch diese wunderbaren Zeitfenster im Paderborner Dom an, wo man in den Dom kommen kann und jemanden trifft, unter anderem auch Sie, um zu sprechen, um Fragen loszuwerden. Wenn man Menschen begleitet, dann geht es aber natürlich zum einen darum, seine eigene Kraftquelle zu kennen. Die kennen Sie sehr gut, das ist für Sie Gott. Aber dann muss man sich ja auch einlassen können auf die ganz individuelle Spiritualität des Gegenübers. Das kann ja unter Umständen eine ganz andere sein. Fällt Ihnen das manchmal schwer oder ist auch das etwas, wo Sie sagen, nein, das schaffen Sie gut?
Ja, ich denke, dass ich es gut schaffe, weil jeder Mensch ist ein eigenes Individuum. Jeder Mensch hat seine eigenen Wurzeln. Ich habe am Anfang gesagt, für mich sind die Schöpfung, ich lebe in der Schöpfung Mensch. Und jeder Mensch, den ich begegne, sei es ein Christ, sei es ein Moslem, sei es ein Hindu oder wie auch immer, egal welchen Glauben er mitbringt, welche Verwurzelung, aus welcher Verwurzelung er kommt, er ist Geschöpf Gottes. Und im tiefsten Grund, im tiefsten Schöpfer kommen wir alle aus dem einen und gehen in den einen zurück. Wir alle atmen den gleichen Atem. Wir sind durch den gleichen Atem belegt. Und egal welches Gegenüber ich habe, ob er in der Gosse liegt oder ob er, ich sag mal, als Bischof auf dem Bischofsstuhl sitzt, wir sind alles gleichen Menschen mit anderer Bildung, mit anderer Herkunft, eben mit anderer Verwurzelung. Und mir hilft das Bild eines bunten Waldes. Da gibt es die unterschiedlichen Bäume, da gibt es die unterschiedlichen Wurzeln, aber wir sind alle im tiefsten verwurzelt in den einen Schöpfergrund. Und in den gehen wir auch wieder, wenn wir sterben, zurück. Und das macht es mir eigentlich leicht, alle Menschen so zu nehmen, wie sie sind.
Was sind das für Menschen, die zu Ihnen kommen, zu diesem Zeitgeschenk zum Beispiel?
Das sind manchmal einfach auch Touristen. Ich habe mal eine Touristin aus Düsseldorf, die wollte sich einfach nur den Paderborner Dom ansehen. Und dann sah sie unseren Aushang, also Zeitgeschenk, und den Raum, den wir dafür eröffnet haben. Und sie sagte, kann ich hier wirklich sprechen mit Ihnen? Ich habe tatsächlich was auf dem Herzen. Ich sage, ja, dafür sind wir da. Und diese Frau hat sich dann sofort eingelassen auf dieses Gespräch. Es war ein sehr intensives Gespräch, es floss in Tränen und sie konnte all das, was sie mitgebracht hat, dort lassen. Und oft zünde ich dann noch eine Kerze an, entweder vor dem Kreuz oder vor der Mutter Gottes. Das ergibt sich aus dem Gespräch, was da wirklich hilfreich sein kann. Und so können wir ein Licht gemeinsam entzünden, damit all das Dunkle, was gerade so viel Schatten in uns wirft, dann zum Licht werden kann. Und diese Frau zum Beispiel, die durch Zufall als Touristin damals im Dom war, die kommt heute regelmäßig und sagt, es ist so schön, mal wieder hier zu sein und hier einzutauchen und auch in den Dom mit seiner guten Atmosphäre und mit dem Gefühl, hier darf ich einiges lassen und hier werde ich gehört.
Sie bekommen natürlich viel zu hören. Sie haben eben schon gesagt, Sie begleiten auch suchtkranke Menschen. Und Ihre Supervision, hat man dann das Gefühl, ist die Liturgie. Schaffen Sie das, das abzuschütteln? Vielleicht ist das auch das falsche Wort. Wie würden Sie es beschreiben?
Ich kann es lassen. Ich kann es loslassen. Es ist die Liturgie, es ist die Anbetung von Gott. Die stille Anbetung, die wir auch hier jeden Tag im Dom anbieten. Jeden Nachmittag, wo ich einfach weiß, ich kann zu ihm gehen, ich kann einfach dort sein. Es ist aber auch mein Rückzug hier in meinem eigenen Andachtsraum, in der Meditation. Es ist einfach das gemeinsame Miteinander mit Gott. Und ich sage immer, wenn man mit einem guten Freund Zeit teilen kann, dann schöpft man daraus Kraft. Und ich teile gern meinen Freund Zeit.
Vielen Menschen, mir inklusive, muss ich gestehen, fällt das ja schwer, besonders auch in Situationen im Leben, wo es vielleicht nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht oder wie man, wenn man irgendwie mit einem Schicksalsschlag hadert, wenn man nicht weiterkommt, das Gefühl hat, ich stehe jetzt irgendwie fest, ich stecke fest. Vielen Menschen fällt das wirklich schwer, Gott dann ins Leben zu lassen und zu sagen, ich nehme das jetzt an, dass du da bist und mir deine Hand reichst. Und würden Sie sagen, das ist was, was man lernen kann? Oder haben Sie das in Ihrem Leben gelernt? Oder war das immer schon da?
Ich glaube, es kann man lernen. Es ist natürlich auch das, was wir als Kinder an Vertrauen mitbekommen oder wo wir einfach aufgehoben sind. Bei mir war es zum Beispiel meine Kindergartenschwester, die mir einfach sehr viel Vertrauen geschenkt hat, wo ich wusste, ihr kann ich mich anvertrauen. Und bei mir war es auch meine Großeltern. Ich glaube, die Großeltern spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle im Leben eines jeden Kindes. Und ich hoffe, dass ich für meine Enkelkinder auch so eine gute Großmutter sein kann. Ich bin da eigentlich sicher, ich bekomme die Rückmeldung jetzt schon. Aber meine eigene Großmutter hat mir zum Beispiel, hat mich als Kind auch da auf ihren Schoß genommen und sie kannte kein Märchen, sie Fernseher, Radio gab es alles nicht. Ich bin im tiefsten Sauerland groß geworden, in einem kleinen Dorf. Der hat mir die Geschichten von Jesus erzählt, die Gleichnisse, die Vertrauensgeschichten von dem blinden Bartimäus, von der Heilung der Kranken. Das hat in mir, glaube ich, diesen Grundstock gelegt. Da ist jemand, boah, der kann heilen. Der kann einfach heilen. Und aus diesem Grundstock heraus durfte in mir etwas wachsen, was bis heute wirklich ein fester Stamm, mein innerlicher Stamm geworden ist, der Früchte trägt, der Blüten trägt und den ich eben weitergeben darf. Und das ist mir geschenkt, dieses tiefste Vertrauen auf den Schutz meiner Großmutter, von meiner Kindergartenschwester, die übrigens damals gesagt hat, du wirst Erzieherin und du übernimmst meinen Job. Und das haben wir tatsächlich hingekriegt.
Jetzt ist es so, dass wir im Moment natürlich in einer Zeit leben, in der Menschen eher das Gegenteil von dem tun, was sie getan haben vor 2 Jahren, nämlich dass sie gesagt haben, ich stelle mein Leben wirklich in den Dienst Gottes. Ich bin Domeremitin, ich bin für Menschen da auf vielfältige Art und Weise. Sehr viele andere Menschen gehen gerade. Auch das werden sie natürlich mitbekommen. Warum gehen sie nicht? Warum bleiben sie?
Weil meine Wurzeln so tief sind, es ist mir gar nicht. Und ich glaube auch nach wie vor daran, dass es braucht manchmal, es braucht diese Erschütterung, es braucht die Umbrüche. Die habe ich auch selber erfahren. Es braucht Abbrüche, es braucht so viele Wechsel im Leben. Und wenn ich an die Turmflut auf den See denke, an die Evangelien, wir sind mittendrin in so einer Sturmflut. Aber da kommt uns Jesus auf dem See entgegen und er sagt, komm, trau dich, verlier mich nicht aus dem Auge und dann gehst du auch nicht unter. Und ich glaube auch daran, dass wir nicht untergehen, dass die Kirche nicht ganz untergeht. Es wird sehr, sehr viele Abbrüche geben. Und das ist auch absolut korrekt. Und ich kann alle verstehen, die die Kirche verlassen. Ich kann sie wirklich aus ihrer Frust heraus verstehen, aus ihrer Enttäuschung verstehen. Aber ich selber möchte ihnen zeigen, hey, wenn wir mittendrin sind, nur da können wir was ändern. Sei Samen, geh auf, blüh du weit, wenn ich alles verlasse, alles um mich herum zertrete, sag ich mal, dann kann nichts Neues entstehen. Und mir ist es wichtig, weiterhin Samen zu sein, in der Hoffnung, dass daraus etwas Neues ist. Ich werde es vielleicht nicht mehr mitbekommen in meinem Alter, aber wenn ich auf die Geschichte auch der Kirche gucke oder schaue, es gab immer viele Abbrüche, Neuanfänge. Und diesmal braucht es einen Neuanfang in einer anderen Dimension, mit einer ganz anderen Offenheit, mit einer ganz anderen Weite. Und da vertraue ich drauf. Da vertraue ich einfach drauf. Und vielleicht hat Gott mir so viel Lebenserfahrung geschenkt. Ich bin ja ziemlich so, ich gehe aufs Lebensende zu, wer weiß, wie viele Jahre mir noch geschenkt sind. Aber ich bleibe dran. Ich gehe da durch.
Und es gibt auch einen Wunsch, den Sie immer wieder äußern, den Sie haben, ja. Zum Beispiel für ein Haus in der Mitte der Stadt, in der Mitte von Paderborn, ein besonderes Gasthaus. Was für ein Wunsch ist das?
Wir haben ja hier schon das Gasthaus für die Bedürftigen in der Stadt, wo sie Essen bekommen, wo einfach ein Gasthaus für den Körper, also ich meine für die Nahrung. Aber die Seele, und gerade jetzt sind die Seelen so bedürftig. Und ich möchte gerne ein Seelsorgerhaus. Das heißt, ein Haus, was wirklich dem Dom angeschlossen ist, wo es Räume gibt, der Begegnung, der Berührung, Räume gibt, wo vielleicht auch bei einem Kaffee das ein oder andere seelsorgerische Thema besprochen werden kann, aber wo Menschen einfach mit Fragen, mit Bedürfnissen hinkommen können, wo sie wissen, dort sind immer Menschen da, denen ich meine Seele anvertrauen, die mir zuhören. Und ja, einfach reicht ja oft schon das Zuhören, das reicht oft schon. Und mein Haus wird ein wenig eng und klein, obwohl es so klein ja gar nicht ist. Es braucht einfach auch mehr Menschen. Ich bin 72. Ich weiß nicht, wie lange ich die Kraft habe, all diesen Menschen gerecht zu werden. Und es gibt schon einige Frauen, die gerne da mitmachen würden, die bereit sind, auch seelsorgerisch tätig zu werden. Und von daher wünsche ich mir wirklich ein Haus mit größeren Räumen, wo professionelle seelsorgerische Arbeit geschehen.
Elisabeth Beckers, vielen herzlichen Dank, dass Sie diese Geschichte, Ihre sehr persönliche Geschichte mit uns teilen. Ich weiß, Ihre Sorge war am Anfang, vielleicht habe ich nichts Interessantes zu sagen. Diese Sorge ist vollkommen unbegründet, so viel kann ich sagen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre so wichtige Arbeit.
Ich danke Ihnen, Frau Fröster.
Elisabeth Beckers, Domeremitin am Inkenberg neben dem Paderborner Dom. Seit vielen Jahren ist sie auf diesem sehr besonderen, kontemplativen Weg. Immer wieder zieht sie sich in die Stille zurück, lebt dort mitten in der Stadt als Eremitin, wo der Dom ihr Zuhause, ihr Rückzugsort und auch Tätigkeitsfeld der Nächstenliebe ist. Himmelklar gibt's unter himmelklar.de, überall da, wo es Podcasts gibt, auf katholisch.de und auf domradio.de. In der kommenden Woche ist Renato Schlegelmilch wieder hier zu hören. Ich sage ganz lieben Dank fürs Dabeisein. Mein Name ist Verena Tröster. Machen Sie es gut.